Es ist 8.50 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Presseschau. Ein Thema in den Kommentarspalten ist die unionsinterne Debatte um das Renteneintrittsalter. Daneben geht es um den Besuch des indischen Premierministers Modi in der Ukraine. Doch zunächst Stimmen zur Rede der US-Präsidentschaftskandidatin Harris auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago. Die Neue Osnabrücker Zeitung bilanziert: Selbst für eine Wahlkampfrede war Harris' Botschaft geradezu aufreizend vage. Der einzige konkrete Fokus, auf den sie immer wieder zurückkam, war Donald Trump, den man nicht wieder an die Macht lassen dürfe. Aber das Versprechen, den Gegenkandidaten zu verhindern, ist für einen Präsidentschaftskandidaten eine Nullaussage. Es wird ja zwangsläufig nur die eine oder der andere. Als Rednerin ist Kamala Harris weder eine Michelle noch ein Barack Obama. Ihre Stimme klang bisweilen schrill, ihre Pointen wirkten konstruiert und gingen selbst an ihrem Fanpublikum bisweilen hörbar vorbei. Das Momentum, das in Chicago so oft beschworen wurde, mag gerade bei ihr liegen. Um die Wahl zu gewinnen, wird sich Kamala Harris noch gewaltig steigern müssen, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung findet, ohne Skript habe sich Harris auf großer Bühne noch nicht bewährt. Ihr Wirtschaftsprogramm ist diffus. Beim Nahostkonflikt wiederum laviert sie zwischen Verständnis für pro-palästinensische Demonstranten und Treue zu Israel. Mit dem Krieg in der Ukraine und dem Streit mit China hat sie wenig Erfahrung. Die Einheit der Demokraten muss nicht halten, wenn die Verwüstung Gazas weitergeht. Der linke Parteiflügel ist stark. Und die arabischstämmige Wählerschaft im Swing State Michigan bedeutend. Gleichzeitig bilden jüdische Amerikaner ein Milieu, auf das die Demokraten kaum verzichten können. Es wird ein Spagat. Bislang sieht es so aus, als wolle Harris es allen recht machen, argumentiert die Süddeutsche. Die Berliner Morgenpost empfiehlt: Harris muss sich durch dosierte Konkretisierung ihrer Vorstellungen in der Wirtschafts-, Umwelt-, Steuer- und Gesellschaftspolitik aus der Deckung wagen, auch wenn sie sich damit angreifbar macht. Und das zügig. Erst in der TV-Debatte gegen Trump in 3 Wochen damit herauszurücken, wie sie die Dauerbrenner wie illegale Einwanderung, Teuerung, Kriminalität und Wohnungskrise angehen will, wirkte wie Feigheit vor dem Feind, hebt die Berliner Morgenpost hervor. Die Leipziger Volkszeitung fragt: Hätten die Demokraten alles anders machen und in Chicago mehr über Inhalte reden sollen? Nein, das Emotionale hatte Priorität. Denn Geschlossenheit ist im Wahlkampf der Anfang von allem. Der Kandidatenwechsel kurz vor der Wahl war ein riskantes Manöver. Die Delegierten haben sich jetzt hinter Harris gestellt, ohne dass es zu parteiinternen Spaltungen kam. Gute Politik besteht aus Führen und Zusammenführen. Harris kann, wie sich zeigt, beides, konstatiert die Leipziger Volkszeitung. Der Parteitag der Demokraten war ein Jubelfest mit schillernder Parteiprominenz und einer poppigen Parade von Stars, bilanziert die Neue Zürcher Zeitung. Das Event war nahezu perfekt organisiert, trotz des späten Kandidatenwechsels. Doch das geschickte Politmarketing und der Trubel können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kamala Harris empfindliche Schwächen aufweist. So ist sie draußen im Land, bei Wählern, welche die Politik in Washington zwischen den Präsidentschaftswahlen nicht verfolgen, kaum bekannt. Ihr politisches Programm formiert sich eben erst. Donald Trumps Wähler hingegen kennen ihren Favoriten genau, sie lieben ihn und werden für ihn in die Wahllokale strömen, sagt die NZZ aus der Schweiz voraus. Themenwechsel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich der unionsinternen Debatte um das Renteneintrittsalter. Wer einen Vorgeschmack auf die Post-Ampel-Ära bekommen möchte, muss Friedrich Merz zuhören. Die Rente mit 70 schließt der CDU-Chef für einen kommenden Koalitionsvertrag aus. Auch in anderen sozialpolitischen Themen, wie dem Mindestlohn, zeigt sich der einstige BlackRock-Manager weichgespült. Merz ist längst da angekommen, wo er die Bundestagswahl gewinnen will. In der alternden, reformmüden Mitte, der bloß nichts zugemutet werden darf. Dort steht er nicht allein. SPD-General Kühnert hat erkannt, dass mit einer Kampagne gegen rechts, wie zuletzt im Europawahlkampf, nichts zu gewinnen ist. Robert Habeck will die Grünen als Bündnispartei der Mitte positionieren. Spätestens nachdem der Spuk der Ostwahlen vorüber ist, wird der Kampf um die wahlentscheidende Klientel Fahrt aufnehmen. Erwartet die FAZ. Es lohne sich, genau hinzuhören bei der März-Äußerung, betont die Lausitzer Rundschau aus Cottbus. Denn von der auch im neuen Grundsatzprogramm der CDU aufgestellten Forderung der Kopplung von Lebenserwartung und Regelaltersgrenze rückte Merz nicht ab. Wie genau dies umgesetzt werden soll oder konkrete weitere Reformvorhaben zur langfristigen Finanzierung der Rentenkasse finden sich allerdings nicht wirklich in dem Programm. Gerade die erwerbstätigen Wahlberechtigten dürften jedoch bis zur Bundestagswahl an einer konkreteren Aufstellung im Bereich Sozial- und Rentenpolitik interessiert sein. Die Union wird sich konkreter positionieren müssen, auch mit Blick auf künftige Koalitionsgespräche. Ist sich die Lausitzer Rundschau sicher. Die Rheinische Post aus Düsseldorf analysiert: Parteien fürchten, Anhänger zu verlieren, wenn sie die Rentenwahrheit offen ansprechen. Aus diesem Grund ist CDU-Chef Friedrich Merz kurz vor den Wahlen in Ostdeutschland zurückgerudert. Merz-Kontrahenten wissen um den neuralgischen Punkt Rente. Die SPD verschließt aber lieber die Augen vor der Realität und setzt auf den Erhalt aller Rentnerprivilegien. Auch bei den Grünen ist kein Reformwille erkennbar. AfD, BSW und Die Linke üben sich ebenfalls im Rentenpopulismus. Einzig die FDP gibt sich etwas mutiger, spricht das Notwendige aber auch nicht glasklar an. Resümiert die Rheinische Post. Und nun noch Stimmen zum Besuch des indischen Premierministers in der Ukraine. Der Südkurier aus Konstanz spricht von einem doppelten Spiel. Während Narendra Modi nicht müde wird, seinen angeblichen Einsatz für den Frieden zu betonen, kauft sein Land so viel russisches Öl wie nie zuvor. Er vollbringt das zweifelhafte Kunststück, Selenskyj zu umarmen und gleichzeitig Putins Invasion mitzufinanzieren. Und mehr noch, Modi hat es bislang nicht einmal über die Lippen gebracht, Russlands Angriff auf die Ukraine zu verurteilen. Dieses Schauspiel auf der politischen Bühne mag ihm Ansehen verschaffen, aber für den Regierungschef der größten Demokratie der Welt ist das unwürdig. Moniert der Südkurier. Die indische Zeitung The Hindu bemerkt: Als einer der führenden Vertreter des globalen Südens hat Indien ein Interesse daran, dass die Auswirkungen des Krieges in Europa und die damit einhergehenden Sanktionen die Entwicklungsländer nicht weiter belasten. Bisher hat Neu-Delhi jedoch nicht viel mehr getan, als bei Bedarf Botschaften zu übermitteln und Russland und die Ukraine zu ermutigen, direkt miteinander zu verhandeln. Modis Besuch in Kiew war deshalb vor allem ein symbolischer. Die globalen Friedensbemühungen hat er nicht grundlegend vorangebracht, befindet The Hindu aus Chennai. Der indische Premier Modi sähe sich gern in der Rolle als Friedensstifter, glaubt die Kölnische Rundschau. Aber was immer er eines Tages als möglicher Vermittler zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine leisten könnte, noch ist die Zeit nicht reif dafür. Modi zeigt auch in aller Deutlichkeit, dass er Regierungschef im nach Einwohnern größten Land der Welt sich nicht vor den russischen Karren spannen lässt. Was hat Putin denn noch zu bieten? Er ist politisch viel schwächer, als seine Klaköre uns glauben machen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die an Frieden für die Ukraine interessiert sind. Urteilt die Kölnische Rundschau. Und damit endet diese Ausgabe der Presseschau. Die Redaktion hatte Jan Altmann, Sprecher war Robert Oschatz.